Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Das Coronavirus breitet sich aus und mit ihm ein Netz aus Gruselgeschichten und Spekulationen, Verschwörungsmythen und plumpen Lügen. Manches davon wird religiös begründet. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. Der deutsch-israelische Schriftsteller Chaim Noll hat eine Literaturgeschichte über die Wüste geschrieben. Für ihn ist das eine Urlandschaft des Menschen, in der sich Leben und Tod ganz nah sind. Was das mit Religion zu tun hat, erfahren Sie in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im Mittelalter glaubten viele Menschen, dass die Juden am Ausbruch der Pest schuld wären, weil sie angeblich die Brunnen vergiftet hätten. Der falsche Vorwurf der Brunnenvergiftungen diente im 14. Jahrhundert als Legitimation für Pogrome und Judenverfolgungen. Verschwörungsmythen wie dieser entstehen, wenn Menschen sich eine gefährliche Situation nicht erklären können. Es wird dann ein Schuldiger gesucht. Das gibt es heutzutage genauso. Im Netz kursieren zahlreiche unwahre Geschichten darüber, wer für den Ausbruch der Corona-Epidemie verantwortlich sein soll. Die Weltgesundheitsorganisation klagte bereits über eine massive Infodemie, also eine Flut an falschen Informationen über die neuartige Lungenkrankheit. Manche dieser Unwahrheiten werden religiös begründet. Christian Röther berichtet über das Virus, die Weltverschwörung und die Folgen.
Die Maori in Neuseeland glauben, dass der Gott Tane den Menschen einst den Atem eingehaucht hat. Daraus entwickelt hat sich ein Begrüßungsritual. Traditionellerweise drückt man in Neuseeland die Nasen aneinander, um den Lebensatem des anderen zu spüren. Zumindest in gesunden Zeiten. Jetzt, da sich das Coronavirus ausbreitet, sollten die Maori auf den Nasengruß besser verzichten, sagte ein Stammeschef. Nur ein Beispiel von vielen dafür, dass religiöse Rituale oft unhygienisch sind und ein potenzielles Gesundheitsrisiko. Doch auf die Corona-Epidemie reagierten viele Religionsgemeinschaften schnell und besonnen. Aus deutschen Kirchen verschwand zuerst das Weihwasser. Beim Abendmahl gibt es keinen gemeinsamen Kelch mehr und beim Friedensgruß reicht man sich nicht mehr die Hände. In Italien wurden die Kirchen gleich ganz geschlossen und auch die Geburtskirche in Bethlehem. Aus jüdischen Gemeinden heißt es, man sollte darauf verzichten, Gebetsbücher zu küssen und die Mesosot, die Schriftkapseln am Türrahmen. Und in der islamischen Welt wurden Freitagsgebete und Pilgerfahrten abgesagt. Doch nicht jeder religiöse Entscheidungsträger reagiert so vernünftig auf das Virus, beobachtet der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Wir haben natürlich im religiösen Bereich auch fundamentalistische Gruppen und Sekten. Also in Südkorea zum Beispiel ist eine christliche Kirche, eine christliche Sekte ganz entscheidend daran beteiligt gewesen, dass sich leider nicht alle an die Anweisungen der Gesundheitsbehörden gehalten haben und sich der Coronavirus in Südkorea ausgebreitet hat. Der Anführer dieser Sektengruppe steht jetzt unter Mordanklage in Südkorea, weil man ihm vorwirft, durch dein Verhalten und durch deine Predigten hast du zum Tod von Menschen beigetragen.
Die Gemeinde bestand darauf, ihre Rituale wie gewohnt beizubehalten, trotz Corona. Und das ist nicht das einzige Beispiel für einen unvernünftigen Umgang mit der Virusgefahr im religiösen Bereich. Im Iran etwa wurden zwei Männer dabei gefilmt, wie sie an einem heiligen Schrein leckten. Ein beliebtes Ritual, das gesund machen soll. Im Moment ist es aber verboten und den Männern droht nun Gefängnis. Auch eine evangelikale Gemeinde in Brasilien bekam es mit der Polizei zu tun. Sie soll Salbungen angeboten haben mit geweihtem Öl, das angeblich gegen das Virus schützt. Und man muss auch nicht lange suchen, um im Internet Menschen zu finden, die in der Epidemie eine Strafe Gottes sehen oder ein Anzeichen für das Ende der Welt.
Immer dann, wenn Ereignisse auftreten, die gedeutet werden müssen, das können ganz positive Ereignisse sein, aber natürlich auch beängstigende negative, dann entsteht bei Menschen ein Deutungsbedarf. Wie kann ich das in mein Weltbild einfügen?
Und das Ergebnis sind dann eben oft auch irrationale Deutungen, sagt Michael Blume. Und das nicht nur bei religiösen Menschen, sondern auch bei solchen, in deren Leben Religion eigentlich gar keine Rolle spielt. In Krisenzeiten sei der Mensch für irrationales Verhalten besonders anfällig, meint der Religionswissenschaftler.
In der uralten Auseinandersetzung von Mythos und Logos hat der Logos, die Vernunft, die Ratio, eigentlich immer dann Oberwasser, wenn die Dinge geordnet ablaufen. Dann sagen die Leute, ja, warum brauche ich denn da eigentlich noch irgendwelche Götter oder Dämonen oder so? Das erklärt mir ja gar nichts, ist ja lächerlich. Aber wenn dann Krisen auftreten, Naturkatastrophe, Kriege, Epidemien, dann kippt das wieder in Richtung Mythos. Dann muss es gedeutet werden und die Menschen beginnen auf der einen Seite über Gott und ein Leben nach dem Tod nachzudenken, aber eben auf der anderen Seite auch die Verschwörungsverkünder sagen auch, wir können euch sagen, wer da schuld ist und beschuldigen dann immer die gleichen, also heute vor allem Amerikaner und Juden.
Michael Blume ist in Baden-Württemberg Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus. Nicht nur deshalb beobachtet er mit großer Sorge, dass sich viele Verschwörungsmythen über Corona verbreiten. Und zwar noch schneller als das Virus selbst.
Weil es nur wenige Tage gedauert hat, bis das Auftreten vom Coronavirus dann auch in Deutschland damit verknüpft wurde, dass da ja eine jüdische Weltverschwörung dahinter stecken müsste. Das war in nur 3 Schritten, dass man gesagt hat, in Wuhan gibt es ein Biolabor. Bill Gates und Melinda Gates, die entwickeln Impfstoffe und verdienen also Geld. Und die seien ja Juden. Nichts davon stimmt.
Besonders kritisch sieht Blume einen deutschen YouTuber. Der nennt sich Mastak, hat über 200.000 Abonnenten und verbreitet gefährlichen Unsinn wie diesen hier.
Dass der Westen, in Klammern USA, dafür zuständig ist, dass dieser Virus zurzeit im Umlauf ist in China. Dass das, was sie im Fernseher übermittelt kriegt, nicht immer der Wahrheit entspricht. Die Kurzfassung, China hat es selbst gemacht. Viele, viele meiner Zuschauer glauben an dieser Theorie.
Ich bin entsetzt, wie viele Menschen so etwas glauben, gerade dann, wenn es doch drauf ankäme, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Doch in Krisenzeiten bewahren Menschen eben oft keinen kühlen Kopf. Es scheint, als habe das Virus in vielen Menschen die Unvernunft geweckt. Und das Internet kann das sogar noch verschlimmern, meint Michael Blume, weil hier jeder ganz leicht jede Art von Unwahrheiten und Mythen verbreiten kann.
Wer da einmal in die Richtung Verschwörungsglauben abdriftet, der findet halt heute mit 3 Klicks Hunderte und Tausende andere, die ihm beipflichten. Und das macht das Ganze noch viel gefährlicher, als es in der Geschichte gewesen ist. Deswegen, wenn man den Computer hochfährt oder sein Smartphone anmacht, bitte auch den Kopf anschalten.
Allerdings fürchtet der Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragte, dass Irrationalität und Verschwörungserzählungen weiter an Zulauf gewinnen könnten, wenn sich das Coronavirus weiter ausbreitet.
Das scheint mir in den nächsten Wochen und Monaten ein wichtiger Rat der Religionswissenschaft zu sein. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen im Internet angeboten und gepredigt wird. Halten Sie sich durchaus an die Institutionen, ob das Medien oder Religionsgemeinschaften oder was auch immer sind, die auch in der Vergangenheit ihr Vertrauen verdient haben und nicht an irgendwelche Scharlatane, die letztlich ihre Angst verstärken und manipulieren wollen.
Ein Rat, der auch dann noch taugt, wenn das Coronavirus besiegt ist. Christian Röther berichtete. Chaim Noll ist ein deutsch-israelischer Schriftsteller, der seit vielen Jahren in der Wüste Negev lebt. Heute erscheint sein neues Buch, eine Literaturgeschichte über die Wüste, die er als Urlandschaft des Menschen bezeichnet. Seine These? Es war kein Zufall, dass alle drei monotheistischen Religionen in wüstenreichen Gegenden entstanden sind, weil die lebensfeindliche Umgebung und die deprimierende Einförmigkeit den Menschen zurückwirft auf das Wesentliche. Mein Kollege Andreas Mein hat Chaim Noll in der Wüste Negev besucht und mit ihm über Religion, Judentum und sein neues Buch gesprochen.
Er wollte nichts Besonderes sehen oder erleben. Nur den Bus wechseln auf seiner Fahrt in die Wüste. In die ödeste, am dünnsten besiedelte Gegend des Landes. Er hatte sich diese Fahrt lange vorgenommen, ohne genau zu wissen, warum. Gewiss, es war die ehrwürdigste aller Wüsten. Die Wüste, durch die Gott sein Volk 40 Jahre lang geführt, wo er es erprobt und versucht, in der Hitze gedörrt und hart gebrannt hatte, bis es imstande war, über den Jordan zu gehen und das ihm Versprochene anzunehmen. Zugleich war es ein vernachlässigter Verwaltungsbezirk im Süden des Landes, deutlich eine Kulturstufe unter Jerusalem und der Zentralregion, mit Bewohnern, die hart arbeiteten, in Kibbuzim, Siedlungen und Militärbasen, aber wenig Zeit, wenig Sinn dafür hatten, die einzigartige spirituelle Botschaft der sie umgebenden Landschaft zur Kenntnis zu nehmen.
Was ist die einzigartige spirituelle Botschaft der Landschaft?
Dass es sich genau um die Wüste handelt, von der in der Tora die Rede ist, also die Wüste, in der das Volk Israel 40 Jahre lang wandern musste, um die Qualifikation zu erlangen, das versprochene Land in Besitz zu nehmen. Und es ist natürlich so, wenn man hier lebt und hier praktischen oder alltäglichen Dingen nachgeht, denkt man nicht ständig daran, dass das eben diese Wüste ist, die Tora-Wüste sozusagen. Und dieser Mann, um den es hier geht, der kommt aus Jerusalem und der fühlt sich nun berufen, den Menschen hier im Süden zu erklären, dass sie nicht bloß in irgendeiner Sandlandschaft leben und da ihre Bewässerungsfragen und so weiter, sondern dass sie eben in der Wüste leben, in der Tora-Wüste.
So wie Chaim Noll. Der deutsch-israelische Schriftsteller lebt mit und in dieser Wüste. Er lebt und liebt und fürchtet die Wüste. Und wie für seine Romanfigur ist für ihn die Wüste Negev auch mehr als eine Wüste.
Es gibt Menschen, zu denen die Wüste nicht spricht. Ich habe das erlebt, dass jemand herkommt, sich eher belästigt fühlt von dem vielen Sand, von dem zu grellen Licht, von dem Fehlen vieler Infrastruktur, die er aus der Großstadt kennt. Und da kann man auch nicht viel machen. Das ist eben in jedem Menschen angelegt, ob er die Wüste spürt als ein besonderes Erlebnis oder nicht.
Chaim Noll spürt sie. Aber er kennt auch die Großstadt. Er kennt Ost-Berlin, die Hauptstadt der DDR. Er kennt das vereinte Berlin und Rom und Tel Aviv. Dort überall hat er gelebt, um dann mit all dem zu brechen und nach Steboka zu ziehen. In ein Wüstendorf, das auf den ersten Blick einfach und ärmlich wirkt. Hier in Steboka leben Forscher, die entscheidende Durchbrüche erzielt haben. Etwa bei der Entwicklung von Solaranlagen oder der Meerwasserentsalzung. Hier dreht sich alles um die Wüste. Die Wüste zum Blühen bringen, das wollte schon der Gründer des Staates Israel. Auch David Ben-Gurion hat immer wieder hier gelebt, im Kibbuz Steboka. Und er ist hier begraben. Von hier aus ist es möglich, in die Wüste zu wandern. Von hier oben weitet sich der Horizont hinein in die Midbar Zin, die biblische Wüste Zin. Hier im Wüstenort Steboka spielt auch der Roman Die Synagoge von Chaim Noll.
Er fühlte sich fremd an diesem Ort. Fremd bis zur Verlorenheit. Doch das gehörte dazu, war in Ordnung, war geradezu vorschriftsmäßig, wie es im Buche steht. Der Ort musste abweisend, ungemütlich, unzumutbar sein, bis zur Grausamkeit. So war er beschrieben im göttlichen Buch.
Chaim Noll wird 1954 geboren, als Hans Noll. Er wächst in Ost-Berlin in einer atheistischen Familie auf. Sein Vater ist der Schriftsteller Dieter Noll. Der Sohn opponiert gegen die DDR-Elite und ihre Privilegien, mit denen er aufwächst. Er opponiert gegen die Nationale Volksarmee. verweigert den Wehrdienst, stellt einen Ausreiseantrag. 1984 siedelt er mit zwei Kindern und seiner Frau Sabine Kahane nach West-Berlin über. Sie haben beide jüdische Wurzeln und ziehen dann in den Süden. Erst nach Rom, dann nach Tel Aviv und dann noch weiter, eben in den Süden Israels, in die Wüste Negev. Aus dem Ostberliner wird ein Israeli. Aus Hans Noll wird Chaim Noll. Ein religiöser Jude, der Kippa trägt. Und anders als bei vielen israelischen Schriftstellern spielt die Religion in seinem Werk eine Rolle.
Was macht uns schaudern? Was löst das aus in uns kleinen Menschlein, diese Wüste?
Ja, das Gefühl unserer Kleinheit, unserer Schwäche, unserer Verlorenheit in der Welt, das sind auch die Themen, die Sie durch die Literaturgeschichte zum Thema Wüste finden. Zum Beispiel das Gefühl der Einsamkeit. Da gibt es nun im 20. Jahrhundert interessante Autoren, die dem widersprechen. Also Saint-Exupéry beispielsweise behauptet allen Ernstes, er hätte sich in der Großstadt einsamer gefühlt als in der Wüste. Da ist auch etwas dran. Ja, man kann solchen Gedanken nachgehen und tatsächlich dadurch auch den Schrecken der Wüste mildern, dass man sich sagt, es ist auch anderswo schrecklich. Aber die Wüste ist natürlich das elementare Erlebnis des Menschen, des schwachen Alleinseins in der Welt mit nichts als Naturgewalten, denen er sich nicht gewachsen fühlt.
Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Zin weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Revidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt?
Aus dem zweiten Buch Mose.
Ja, wir verstehen hier, dass unser Leben ein Trotzdem ist. Sie sind ein zerstörbares, verletzliches Wesen, das jeden Augenblick sterben kann, einfach aufgrund der Umwelteinwirkungen, die wir hier haben. Und das spüren Sie in der Stadt natürlich nicht so. Hier in der Wüste ist es aber so, dass man plötzlich genug Muße hat und genug freien Raum, um sich bewusst zu machen, wie gefährdet man ist.
Seit Chaim Noll in den Negev gezogen ist, denkt er nach über die Wüste. Also seit rund einem Vierteljahrhundert. Das Ergebnis dieses langen Nachdenkens erscheint nun im März 2020 in der Evangelischen Verlagsanstalt. Chaim Nolls Opus Magnum über die Dichter, die Denker und die Wüste hat den Titel »Die Wüste – Literaturgeschichte einer Urlandschaft des Menschen«. Und heute? Wüsten und Steppen breiten sich aus. Wüstenbildung führt in vielen Teilen der Welt dazu, dass Menschen fliehen. Noll ist überzeugt: Wir müssen uns intensiver mit der Wüste als Landschaft und als Schauplatz historischer Entwicklungen beschäftigen. Und so ist sein jüngstes Werk auch rund 800 Seiten stark geworden. Die Wüste ist nun mal ein weites Feld.
Die Wüste ist sehr romantisch und für mich jedenfalls und nicht nur für mich, immer wieder für Menschen gewesen in der Geschichte, auch in der Literatur schlägt sich das nieder. Das ist schon ein Ort von großer spiritueller Inspiration. Auf allen möglichen Gebieten. Es kann auch was Praktisches sein. Ja, es kann auch wissenschaftlich und in Fragen der Landwirtschaft und so weiter sein. Aber auf jeden Fall ist die Atmosphäre hier sehr inspirierend.
Der westliche Mensch fühlt sich dem Ende nahe. Dabei ist jedes Ende Anfang. Ihm war, als verstünde er zum ersten Mal den inneren Zusammenhang zwischen Vergehen und Beginnen, Tod und Leben. Das zyklische Prinzip unseres Daseins.
Das ist die Rolle des Menschen in der Wüste, dass er sozusagen der Wassergeber ist. Sonst ist schon alles da. Da kommen plötzlich die Wüstentulpe und die Wüstennarzisse und andere wunderbare Pflanzen, wo man nie im Traum gedacht hätte, wenn man das im Sommer sieht, alles tot und kahl gebrannt, dass im Frühjahr hier sich solche Pracht entfalten kann.
Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen.
Aus dem Buch Jesaja.
Dieser Zauber, diese Pracht, das hervorschimmernde Leben hat schon jene Gruppen fasziniert, die hier vor Tausenden von Jahren unterwegs waren. Damals war eine solche Wanderung existenzbedrohend. Eine Erfahrung, die in der Bibel verarbeitet wird. Hier in einer Wüste gilt es zusammenzuhalten, verbindlich und verlässlich zu sein, sich abzusichern, Regeln zu akzeptieren.
Das ist auch einer der Gründe, warum wahrscheinlich die großen monotheistischen Religionen, die ja zugleich Gesetzeswerke sind, in der Wüste entstanden sind, weil man eben, um in der Wüste zu überleben, bestimmte Formen des menschlichen Zusammenlebens, bestimmte Strukturen des Lebens schaffen muss, wozu ein Gesetzwerk nötig ist. Sie können hier eigentlich ohne Gesetz nicht überleben. Ohne Gesetz ist die Wüste Wildnis und Faustrecht, also das, was wir zum Beispiel in Syrien erleben, wenn der Gesetzgeber nicht mehr die Macht hat, die Wüste zu regulieren, dann herrscht dort die blanke Wildnis auch unter Menschen. Ja, dann werden Frauen geraubt und dann herrscht das Faustrecht, dann wird der Schwächere vom Stärkeren erschlagen. Also das ist ja eigentlich Natur und das ist eigentlich auch Wüste. Und wenn man in eine Wüste kommt und in die Wüste schaut, spürt man sofort die ungeheure Gefahr, die von dieser Wüste ausgeht und andererseits dann auch die Verlockung, ihr zu widerstehen.
Wüste ist Weitblick. Er war schon in Amerika gern in die Wüste gefahren, doch keine glich dieser, in der alles Nennenswerte begonnen hatte. Alles, was in den Büchern steht. Alles, worauf wir in dieser Welt bauen können.
Alles, worauf wir bauen können, sei in dieser Wüste entstanden. Davon ist nicht nur diese Figur im Roman Die Synagoge überzeugt. Auch Chaim Noll, der sie erfunden hat, sagt als religiöser Jude:
Dieser Mann ist eben der Meinung, wir können auf das in der Wüste erlassene Gesetz der Tora bauen. Er ist religiöser Jude und geht davon aus, dass das beste und wichtigste Gesetz ist, das die Menschheit bisher hatte. Und die Gesetze der Moderne, auf die wir so stolz sind, die Gesetze der bürgerlichen westlichen Gesellschaft, wenn sie genau hinschauen, nehmen ihre entscheidenden Anregungen tatsächlich aus dem Gesetz der Tora. Das ist das menschlichste Gesetz unter den alten Religionen. Deswegen hat es auch überlebt, deswegen haben Juden und Christen sich so dafür eingesetzt, dieses Gesetz zu erhalten, auch viel dafür gelitten. Es haben ja auch viele Christen dafür gelitten, nicht nur Juden sowieso, aber auch viele Christen, weil ihnen eben dieses Gesetz so viel wert war und weil es sie so sehr überzeugt hat. Und sie werden immer wieder Menschen finden, denen es so geht. Es gibt in der antiken Welt nichts Klügeres, nichts Menschlicheres. Und die Grundzüge dessen, worauf wir heute so stolz sind, in der westlichen Gesellschaft, was wir uns aufgebaut haben an Freiheit, Demokratie und so weiter, sie finden es in der Tora.
Und das neue Buch von Chaim Noll heißt Die Wüste, Literaturgeschichte einer Urlandschaft des Menschen. Gerade erschienen bei der Evangelischen Verlagsanstalt, 688 Seiten, kosten 38 Euro. Sie hörten eine gekürzte Fassung einer Sendung über Chaim Noll, die wir am 1. Januar zum ersten Mal ausgestrahlt haben. Die ganze Sendung mit vielen Fotos aus der Wüste Negev gibt es bei uns im Netz. deutschlandfunk.de, Tag für Tag. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Dienstag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.